HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Mekova. Er arbeitet meist im Verborgenen, undercover, im Wald. Alexander von Bismarck. Ja, er ist mit dem eisernen Kanzler Otto von Bismarck verwandt und er leitet in Washington die Environmental Investigation Agency, eine Organisation, die sich spezialisiert hat auf verdeckte Umweltrecherchen und die gegen illegales Abholzen der Wälder vorgeht. Wie diese Arbeit aussieht und warum es so wichtig ist, die Wälder zu retten, darüber spreche ich jetzt mit Alexander von Bismarck in HR Info, das Interview. Alexander von Bismarck, Sie bezeichnen sich ja selbst als Umweltspion. Ich kann Sie gerade nicht sehen, weil Sie sind uns zugeschaltet aus dem ARD-Hörfunkstudio in Washington. Aber wenn ich das Wort Spion höre, dann habe ich sofort so ein Bild vor Augen. Und ich wüsste gern, wie sind Sie eben ins Studio gekommen? Mit hochgeschlagenem Mantelkragen, Hut ins Gesicht gezogen, ja. Dunkle Brille im Gesicht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich war völlig undercover. Keiner weiß, dass ich hier bin. Nee, ich habe meine Kinder zur Schule gebracht und bin dann mit dem Fahrrad hier hingefahren. Ich werde Sie sehr enttäuschen, wie ich aussehe.
Aber wenn Sie in einem Einsatz sind, ja. Undercover, dann müssen Sie sich schon irgendwie tarnen, oder?
Ja, manchmal schon. Das kommt sehr drauf an, weil leider, und das ist ein Zeichen, wie problematisch diese Themen überhaupt sind, das ist es oft einfach viel zu leicht. Man muss sich nicht tarnen, weil die Leute, die in diesen Sachen handeln, sind es gewohnt, völlig frei mit Holz oder Tieren oder gefährlichen Chemikalien zu handeln. Und das macht dann im Moment unseren Job leichter, was natürlich kein gutes Zeichen ist. Also manchmal gehen wir einfach rein als Käufer oder Verkäufer manchmal. Aber manchmal haben wir vielleicht schon so viel geschaffen und waren schon so erfolgreich, dass wir dann, wenn wir wieder zurückkommen, doch sehr vorsichtig sein müssen und auch anders aussehen müssen.
Man findet ja auch Bilder von Ihnen im Internet. Also das ist schon nicht ganz ungefährlich, was Sie da machen.
Nein, es ist absolut nicht ungefährlich. Aber die meisten Risiken gehen zu unseren Partnern, die vor Ort arbeiten und die dann nicht wieder nach Hause gehen können. Und die können auch plötzlich dann einfach weg sein, was leider jedes Jahr passiert, dass Menschen, die ihre Umwelt verteidigen oder einfach ihre natürlichen Ressourcen, ob es der Wald ist oder was auch immer, die sterben leider jedes Jahr, weil es Interessen gibt, die das haben wollen.
Sie spielen darauf an, dass Sie gerade zwei Ihrer Partner verloren haben in Honduras, glaube ich, und Peru war das. Da sind Aktivisten, die mit Ihnen zusammengearbeitet haben, umgebracht worden. Lassen Sie uns noch mal klären vorab, in welchen Ländern passieren denn diese illegalen Holzgeschäfte eigentlich?
Leider überall, zum gewissen Grade, weil ein Wald ist eine sehr gute Ecke, illegale Sachen zu machen. Es ist sehr schwer, einen Wald zu bewachen. Und in diesem Weltmarkt kann man von einem Baum wahnsinnig viel Geld kriegen. Und dann, ob man in einem Krieg ist oder ob man einfach eine Mafia ist und Geld braucht, ist oft der Wald eine gute Bank sozusagen. Also es passiert in Hunderten von Ecken auf der Welt. Natürlich sind die Länder, die besondere, sagen wir mal, schwache Institutionen haben und einfach generell mit Demokratie oder mit ihrer Regierung und Korruption große Probleme haben, da ist es am schlimmsten. Und oft sind die Länder die wertvollsten Wälder haben, also aus Sicht des Klimas oder von Artenvielfalt. Und deswegen ist es gerade da besonders tragisch, dass dessen auch wirtschaftliche Zukunft einfach vor uns so zusammenfällt, während diese Wälder gestohlen werden.
Wenn wir mal einen ganz konkreten Fall aufgreifen, Sie sind als verdeckter Ermittler zum Beispiel mehrere Male in Madagaskar gewesen, in illegalen Holzfängercamps, haben da mit versteckter Kamera gedreht und haben eine heiße Spur verfolgt, nämlich von Madagaskar nach Nashville, Tennessee in die Staaten, wo die berühmte Gitarrenfirma Gibson sitzt. Und offenbar hat diese Firma, das haben Sie herausgefunden, wertvolles, geschütztes Tropenholz in ihre Instrumente verbaut. Wie funktionieren da die Wege von Madagaskar nach Nashville, Tennessee?
Das ist erstaunlich und tragischerweise ziemlich direkt. Also in diesem Fall hat diese Firma Gibson, hat so einen Einkäufer sozusagen, jemand, der dafür verantwortlich ist, durch die ganze Welt zu reisen und die schönsten Hölzer zu sammeln für Gitarren. Vorhölzer besonders geschätzt werden, aus gutem Grunde, weil die sich gut anhören und auch manchmal einfach schön aussehen. Und die gehen dann direkt zu Madagaskar und kaufen das Holz ein, direkt von dem Mafia-Boss vor Ort, der, mit dem ich mich getroffen habe und der mir gesagt hat, ja, ich zeige Ihnen gerne, wo das Holz herkommt. Und dann haben seine Leute mich direkt in den Nationalpark gefahren.
Als was also haben Sie sich ausgegeben?
Als Käufer, also als ein Konkurrent zu Gibson. Und das war auch ein Thema, weil Gibson war der einzige Kunde. Und ich musste mich dann so reinreden, weil er hatte ein bisschen Loyalität zu Gibson, aber nicht genug zum Glück. Und hat gesagt, ja, ich verkaufe Ihnen auch gerne was. Dann war ich drin und er hat mir geglaubt.
Das klingt wirklich sehr einfach. Sie haben es ja eben schon gesagt, es ist überraschend, wie einfach man an diese Mafiosi rankommt.
Das ist die Tragödie und das ist die Realität von dem Weltmarkt jetzt. Es ist wirklich ein wilder Westen für die Wälder der Welt. Man kann, egal ob man Amerikaner ist oder Deutscher ist, man muss sich nicht sehr, man muss nicht so tun, als ob man irgendjemand anders ist. Man kann einfach reinstolzieren und sagen, ich will illegales Holz kaufen, weil das billiger ist und ich will daraus Gitarren bauen oder Möbel bauen oder es zu Papier machen oder zu Klopapier machen oder was auch immer. Und so kann man wahnsinnig viel Geld schaffen, weil das Holz billiger ist. Das Holz, das illegal ist, das Holz, das wirklich Menschenleben zerstört und Attentaten finanziert, ist billiger und deswegen kommt es in alle Produkte, die wir kaufen.
Also der Wald als große Profitzone.
Absolut. Das sind Milliarden von Dollar pro Jahr, die da durchfließen und die eben Mafias finanzieren.
Ein anderer Fall, der für Schlagzeilen gesorgt hat in Amerika, da konnten sie eine große Fußbodenfirma überführen, ebenfalls illegal geschlagenes Holz verarbeitet zu haben. Und die Spur hat sie nach Sibirien, glaube ich, geführt.
Ja, das ist eine wahnsinnige Ecke der Welt, dieser Nordosten von Russland, wo die letzten 500 sibirischen Tiger, die Amur-Tiger leben. Und die sind da, weil der Wald einzigartig ist. Das ist der hat am meisten Vielfalt von einem Wald, den man auch so kennt in Deutschland, also ein nördlicher Wald. Und deswegen können da genug Rehe und Schweine leben, auch durch einen wahnsinnig tiefen Winter. Und wenn man da ist, das werde ich nie vergessen, wenn man dann auch irgendeinem illegalen Holzer hinterher ist und dann diese Spuren von dem Tiger sieht in dem Schnee und man weiß, das war nur vor einer Stunde oder so, weil es dauernd schneit. Und man weiß, dass die größte Katze der Welt, so eine riesen orangene Katze, durch diese Schneelandschaft geht, dann weiß man einfach, wie besonders dieser Wald und diese Ecke ist. Und man kann die Eichen und Fichten hier in dem einzigen Ökosystem für die letzten 500 Tiger stehlen, weil es da illegal ist. Und damit aber doppelt Profit machen, weil es halb so viel kostet.
Eigentlich gibt es ja in Amerika und auch in der EU ein ziemlich striktes Gesetz, das eben genau den Import, Export, Kauf und Verkauf von Holz regelt und auch verbietet, illegales Holz eben einzuführen. An diesem Gesetz haben Sie mit Ihrer Organisation auch mitgewirkt. Aber wenn Sie immer wieder solche Fälle aufdecken, wo dagegen verstoßen wird, da scheinen solche Gesetze offenbar niemanden zu jucken in den Ländern, wo illegal abgeholzt wird.
Doch, das ist jetzt gerade die Chance, weil das ist jetzt ein paar Jahre her, dass das durchgekommen ist. Aber es ist erst jetzt der Fall, dass es wirklich implementiert wird. Und jetzt mit diesem Gesetz haben wir zum ersten Mal die Chance, neue Regeln im Weltmarkt zu tun. Und zum ersten Mal zu sagen, wenn ihr als Konzern wissend illegales Holz kauft, weil ihr doppelt so viel Profit machen wollt, dann könnt ihr in den Knast kommen.
Alexander von Bismarck in HR Info das Interview, Biologe, Waldaktivist und Leiter der Organisation Environmental Investigation Agency mit Sitz in Washington und London. Sie engagiert sich für Artenschutz und Umweltschutz weltweit und macht verdeckte Umweltrecherchen. Eigentlich sind Sie ja gar kein Geheimagent, sondern, wie ich gerade schon gesagt habe, studierter Biologe. Wie kommt so jemand dazu, als verdeckter Ermittler im Bereich Umwelt zu arbeiten? Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
Ich glaube ja. Also das kommt von erst, will man was schaffen. Man sieht die Probleme, man sieht, dass die Artenvielfalt wirklich so schnell uns entrinnt und dass so viele Menschen, so viele Völker auf der Welt ihre Zukunft verlieren, weil diese natürlichen Ressourcen alle gestohlen werden. Und dann fragt man sich, was kann man machen? Und dann habe ich diese Gruppe gefunden, die das auch für Tierarten schon gemacht hat, mit Elfenbein und so, und dachte, das ist vielleicht eine Chance, die wirklichen Grundprobleme, die dahinter stecken, an die man sonst nicht rankommt. Vielleicht kommt man so dran ran.
Aber Sie mussten ja irgendwie eine Liebe zur Natur haben oder zu den Bäumen, zu den Tieren. Irgendwas muss doch von Anfang an in Ihnen drin gewesen sein, denn ursprünglich waren Sie ja mal Soldat. Sie waren bei der US-Eliteeinheit der Marines. Das passt ja irgendwie gar nicht zum Naturschützer.
Ja, ich war erst Biologe und dann ein Marine. Also das vielleicht war die Entscheidung, zu den Marines zu gehen, die wirkliche
Überraschung.
Ist irgendwie als Kind hatte ich die Interesse an Natur und vielleicht war es das Wandern in Deutschland, das es geschafft hat. Ich weiß es nicht genau. Ja, dann hat es wahrscheinlich auch, dass ich dann auch in den Marines war vielleicht auch eine Suche nach einem Job, der die zwei Sachen kombinieren kann. Ein bisschen.
Das hat Sie auf jeden Fall dschungelfest gemacht für Ihre Einsätze.
Ja, das stimmt.
Wir bringen unseren Interviewgästen immer was mit in unserer Interviewbox. Die habe ich jetzt hier auch vor mir liegen. Das können Sie ja aus Washington natürlich nicht sehen, da Sie uns zugeschaltet sind. Ich beschreibe das mal jetzt. Also ich habe jetzt die Box vor mir und ja, Folgendes, ich kriege immer wieder Mitbringsel von Freunden aus dem Urlaub, bringen die mir was mit, Souvenirs. Und da ist auch viel Zeug aus Holz dabei, habe ich festgestellt. Ich habe mal geguckt, was bei mir im Schrank so rumliegt. Zum Beispiel hat mir eine Freundin einen Elefanten aus so ganz dunklem Holz mitgebracht. Dann habe ich mal bekommen ein Set Matroschka-Puppen aus Russland mitgebracht. Schön. So, lackiertes helles Holz in den klassischen Farben, rot, grün, pink. Und ich habe auch mal so eine ganz kleine Schwarzwälder Kuckucksuhr bekommen. Honigfarben, da hängen so drei Tannenzapfen unten dran, so dieses typische Design. Ich glaube, das ist irgendwie so Nadelholz, würde ich mal tippen. Was davon würden Sie guten Gewissens als Geschenk annehmen von den drei Sachen? Was fänden Sie bedenklich?
Sie müssen sofort alles zurückgeben.
Echt? Oh, Nein. Alles falsch gemacht.
Nein, ich glaube, nee, es ist eine sehr schwierige Frage, wie wir als so Endkäufer mit diesem Thema umgehen, weil es ist wirklich wahnsinnig verbreitet. Es kann absolut sein, dass vielleicht weniger die dunkle Uhr, aber die anderen Sachen, die ist doch wahrscheinlich aus Deutschland, oder?
Ja, aus dem Schwarzwald.
Aus dem Schwarzwald. Also wahrscheinlich sind die ersten zwei Produkte, die haben das höchste Risiko. Mhm. Aber das ist ein sehr wichtiges Thema, weil um diese Sachen zu lösen, will man nicht, also zum Beispiel der kleine Elefant, man will nicht, dass die Leute, die den machen, ob es irgendwo im Kongo ist oder in Kenia oder so, da will man das natürlich unterstützen. Und die sind nicht die Ursache davon, dass es eine große Mafia gibt, die da den Wald abhacken. Die Ursache davon sind Massenprodukte, wo richtig Geld reinfließt. Und der Punkt von diesen neuen Gesetzen ist, dass die großen Konzerne wirklich zum ersten Mal selber eine Verantwortung übernehmen müssen, dass die nicht das illegale Holz kaufen und dass man dann als Endkäufer das nicht mitkriegt. Also ich würde nicht aufhören, kleine Elefanten zu kaufen. Und wir arbeiten sehr daran, dass diese Länder dafür sorgen, dass so welche Jobs da auch weitergehen können und dass sie legales Holz haben, um so welche Sachen zu machen.
Sie sind ja eine ganz kleine Organisation mit 30 Mitarbeitern, ursprünglich, glaube ich, auch mal ein Ableger von Greenpeace. Jetzt könnte man natürlich denken, aha, das ist so eine kleine Clique von Leuten, die sich da ein Nischenthema ausgesucht hat, Bäume retten. Aber wie groß ist dieses Thema illegales Abholzen eigentlich wirklich? Also von welchen Mengen reden wir da überhaupt?
Riesenmengen, also Milliarden von Dollar oder Euros pro ja, das von illegalem Holz abstand und direkt in Mafias geht und direkt Kriege unterstützt. Und wir haben jetzt wirklich eine Chance und wir sind sehr geehrt, dass als sehr kleine Gruppe haben wir es geschafft, indem viele von den großen Gruppen mit uns arbeiten, wirklich die Regeln des Weltmarktes zu ändern, so dass man eine Chance hat, dass man das managen kann. Es wird nicht immer weggehen. Aber jetzt ist es einfach der wilde Westen. Man hat keine Chance.
Aber ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt sagen, was kümmert mich das, wenn im Regenwald irgendwas illegal abgeholzt wird? Warum soll mich das interessieren?
Also das ist eine ziemlich leichte Antwort. Also zum Ersten, wenn man Interesse an einem Klimawandelproblem hat, ist 20% von dem Problem liegt im Wald. 20% von den Gasen, die Klimawandel verursachen, kommen von Abholzung. Und wenn man illegales Abholzen hat, hat man wieder keine Chance, das zu managen. Weil man kann zum Beispiel Geld, und das passiert jetzt, es gehen deutsche Steuergelder an viele Länder in den Tropen, damit sie nicht abholzen, damit es dem Klima hilft, damit das CO2 in den Bäumen bleibt. Und wenn illegal abgeholzt wird, nehmen die das deutsche Steuergeld an und der Wald geht trotzdem weg. Weil die haben keine Kontrolle, auch wenn sie es wollten, könnten sie es nicht machen. Und die Juwelen von der Artenvielfalt auf der Welt, ob es so das Herz vom Amazonas ist oder im Kongo, in Afrika oder in Südostasien, in Borneo, da ist die Menge von der Artenvielfalt, das entrinnt uns jetzt gerade wegen illegales Abholzen. Und wir sind die Stifter davon. Und diese Kopplung müssen wir trennen.
Alexander von Bismarck, ich habe es eben schon gesagt, Sie sind Chef der Organisation Environmental Investigation Agency mit Sitz in Washington und London, eine kleine Umweltschutzgruppe. Sie tragen aber diesen großen, berühmten Namen von Bismarck und Sie sind auch verwandt mit Otto von Bismarck, dem sogenannten Eisernen Kanzler. Die Geschichte ist, glaube ich, die, Ihr Ur-Ur-Großvater war Ottos ältester Bruder. Demnach müssten Sie sowas sein wie sein Ur-Ur-Neffe.
Ja, das ist gut, dass Sie mir das immer noch erklären. Ich komme da auch durcheinander. Aber ja, ich glaube, das ist richtig.
Hilft Ihnen denn dieser große Name, bestimmte Dinge durchzusetzen? Sie müssen ja durchaus auch politisch agieren, Behörden überzeugen. Ist da so ein großer Name hilfreich oder eher hinderlich?
Hier in Amerika ein bisschen weniger. So oder so, hinderlich oder hilfreich, was vielleicht gut ist. Es war doch interessant, als wir dieses große Gesetz hier durchgebracht haben, also das erste Gesetz auf der Welt, das es illegal macht, mit illegalem Holz zu handeln, war hier in Amerika und es ist natürlich ein großer Prozess, hier ein Gesetz durchzubringen. Dann einmal hat der Hauptsenator, der mir geholfen hat, hat dann doch Bismarck zitiert, wie "Making laws is like making sausage, you don't want to see how it's made", hat er gesagt.
Muss man übersetzen? Gesetze machen ist so ähnlich wie Würste zu machen?
Ja, und man will nicht hingucken. Ist furchtbar, dass ich jetzt das genaue Zitat nicht drauf habe von meinem Verwandten. Aber so, das war die Idee. Also ich bin sehr dankbar meiner Familie auf beiden Seiten, auf meiner Mutters Seite, die auf der amerikanischen Seite ist, und diese deutsche Seite, die hat mir sicher wahnsinnig viel gegeben. Für mich, glaube ich, war einfach die Interesse an Geschichte doch, und dieses Thema von Realpolitik ist doch sehr, sehr nützlich für das, was ich jetzt versuche zu schaffen.
Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Familie? Es ist ja eine ganz weit verzweigte Familie und die macht ja auch gerne Schlagzeilen in der Yellow Press und nicht unbedingt nur positive. Also ob es um Partys, Drogen oder Erbschaftsstreit geht, haben Sie noch Kontakt?
Ich kenne die nicht so gut.
Seien Sie ehrlich, Sie sind nach Amerika gegangen, weil Sie nein, die Familie loswerden wollten.
Nein, ich will das sagen, dass ich sehr nah an der Familie bin, aber das ist so eine andere Seite von der Familie da. Und ich bin sehr nah und gehe oft zurück und mein Vater ist in Hamburg. Aber die ist etwas separat von der Familie, die Sie ansprechen da.
Als Umweltaktivist leben Sie bestimmt auch nicht wie ein preußischer Landadliger in einem kleinen Schlösschen, oder?
Nein. Mir geht es jetzt finanziell viel besser, weil ich jemanden geheiratet habe, der im Privatsektor ist. Und davor war ich hier in einem sehr kleinen Apartment und habe aber das Reichtum sozusagen und die Ehre, an so welchen Themen zu arbeiten und natürlich auf der ganzen Welt rumgurken zu können, um versuchen, mit Leuten zu partnern, die diese Kämpfe machen, um wirklich die Welt auf einer Ebene zu retten, ist eine unglaubliche Ehre, das machen zu können.
Würden Sie denn von sich selber sagen, Sie sind ein Öko? Also Sie haben zum Beispiel 3 Kinder im Alter von 3, 4 und 7 Jahren. Dürfen die nur mit Sachen aus Ökoholz spielen?
Ich versuche, unseren Thesen zu folgen. Ich war wahrscheinlich schlimmer, sozusagen nicht konsequenter, bevor ich Kinder hatte, als jetzt, wo man doch wirklich den ganzen Zusammenhang, wenn man Kinder hat, dass dann wirklich doch das, was man selber tut, doch sehr, sehr wichtig ist. Und ich versuche immer besser zu werden in der Hinsicht.
HR-Info, das Interview mit Alexander von Bismarck, Waldaktivist und Waldspion. Sie sind ja zuletzt in Rumänien unterwegs gewesen, um verdeckt zu ermitteln. Denn es betrifft auch Länder, die offenbar illegalen Holzhandel betreiben, die in unserer unmittelbaren Nähe sind, hier in Europa. Was haben Sie in Rumänien erlebt?
Ja, das war wirklich tragisch für uns, weil wir sind auch eigentlich konzentriert auf die tropischen Wälder oder so Ecken wie der ferne Osten in Russland. Aber jetzt, es wurde uns klar, dass, weil eben Gruppen vor Ort gesagt haben, kommt, hilft uns, weil hier ist der letzte Urwald Europas und der wird illegal abgehackt.
Und es geht um die Karpaten, ne?
Es geht um die Karpaten und das ist der letzte große europäische Urwald, wo die größten Mengen von Wölfen und Bären und allen den großen Raubtieren noch natürlich leben. Und die Tragödie und auch so die Ironie, dass dieser Wald, während es gerade ein neues Gesetz gibt in Europa, wo wir alle sehr, wir freuen uns sehr, dass es dieses Gesetz gibt, aber ironischerweise gilt es anscheinend nicht für den letzten europäischen Urwald. Und das war wirklich eine Tragödie, auf die wir auch nicht vorbereitet waren.
Und Sie haben ja erschreckenderweise festgestellt, dass ein Teil des dort illegal geschlagenen Holzes durchaus auch nach Deutschland zu uns kommt. Das heißt also, wenn wir uns hier zum Beispiel im Baumarkt Pellets holen für unseren Ofen, könnte es durchaus sein, dass wir dann ein Stück rumänischen Urwald verheizen?
Das passiert jetzt, jeden Tag. Und wir sind sehr frustriert, weil wir haben ganz klare Beweise gebracht, dass eine Firma, die heißt Schweighofer, das ist eine Riesenfirma in Europa für Holz generell, und die kauft das meiste Holz in Rumänien, hat da die Sägewerke und war die Hauptkraft, die sozusagen das illegale Abholzen in Rumänien unterstützt hat. Und da ein Riesenanteil von dem Holz geht an Brennholz nach Deutschland. Auch manchmal Riesenbäume werden zerhackt und werden zu Mehl gemacht und in diese Pellets verarbeitet. Und ich glaube, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Deutschen gibt, der das machen will, der den letzten europäischen Urwald in seinem Ofen verheizen will.
Nee, auf keinen Fall. Das, was Sie da gerade gesagt haben, das kann ich natürlich von hier aus nicht verifizieren. Das ist auch noch im Schwange. Sie werden da wahrscheinlich auch prozessieren gegen diese Firma. Aber das muss Sie doch als Umweltschützer unheimlich frustrieren nach all der jahrelangen Arbeit.
Ja, besonders, weil es jetzt dieses neue Gesetz gibt in Europa. Und das ist eben, dass wir sozusagen gefunden haben, dass es eine riesen Lücke gibt in diesem neuen Gesetz, was europäischem Wald angeht. Und das muss jetzt geklärt werden. Es ist richtig, wir haben einen Report rausgebracht mit klaren Beweisen, aber es hat jetzt schon die rumänische Regierung hat einen Report gemacht und hat öffentlich gesagt, dass sie viele Illegalitäten gefunden haben in dem Sägewerk von dieser Firma. Und also die Beweise sind wirklich sehr klar und direkt. Und niemand, der ein paar Tage vor Ort ist in Rumänien, könnte leugnen, dass da nicht Riesenmengen von illegalem Holz reinfließen in diese Lieferung. Und das ist nicht umstritten. Das generelle Problem ist nicht umstritten. Die Frage ist jetzt, ob anscheinend müssen Konsumenten was sagen, weil das Gesetz funktioniert nicht. Man muss sagen, ich will nicht Urwald verbrennen, ich will besonders nicht gestohlenen Urwald verbrennen. Und alle Lieferer müssen sich Mühe geben, legales Holz zu finden.
Es klingt trotzdem sehr mühsam. Gibt es einen Punkt, an dem Sie sagen würden, ich gebe irgendwann dann doch diesen Kampf auf?
Nein, absolut nicht. Also im Gegenteil sind die Sprünge nach vorne jetzt sind historisch und geben uns unglaublich viel Mut. Es wird immer ein sehr komplizierter Kampf sein und es werden leider immer sehr tragische Sachen passieren, wie Sie angedeutet haben. Unsere Partner, zwei davon sind gestorben im letzten Jahr, weil also durch Attentate vor Ort von Kräften, die das Holz weiterhandeln wollen. Und ich glaube, diese Kämpfe sind einfach ein Teil der Menschheit. Die Frage ist, geht es so aus? Oder hat man ein demokratischen Kampf sozusagen, wo man darüber kämpft, was man mit einem Wald macht. Das ist ganz natürlich, das wird immer passieren. Man streitet sich ja, was man mit dem deutschen Wald macht. Das ist gesund und richtig. Aber da sollen keine Attentate dabei sein. Und wenn man sich für Regeln entscheidet, müssen die Regeln eingehalten werden. Und dann haben wir eine Chance. Dann haben wir eine Chance, dass auch mit 9 Milliarden Menschen in ein paar Jahren, dass wir Wald haben auf der Welt, dass wir Nationalparks haben. Und es wird nicht perfekt sein, aber das ist ein Kampf, der lohnt sich und den werden wir immer weitermachen. Und wir haben viele Partner, die auch den immer weitermachen werden.
Dankeschön, Alexander von Bismarck, Umweltschützer und Waldaktivist. Mehr zu unserer Sendung und den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.